Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also, schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Data Science mit Milch und Zucker. Heute haben wir als Gast Herrn Kai Schwab von Cross.io. Wir hatten letzte Woche uns schon mal unterhalten über die Herausforderungen im Data Science Umfeld, vor allem in Richtung IoT. Ich denke mal, das ist ein sehr spannendes Thema, was für Probleme es gibt im IoT-Umfeld, auch in Richtung Data Science, wie man die Modelle ausrollt, wie man die ganzen Systeme ausrollt. Aber ich denke mal, da kommen wir dann gleich noch dazu. Zunächst mal herzlich willkommen, Kai.
Hallo René, grüß dich. Danke für die Einladung.
Ja, was sind so die Herausforderungen, die du in den Projekten normalerweise siehst, also im IoT-Umfeld? Was drückt momentan die Unternehmen da am stärksten?
Ja, also das Thema IoT an sich ist natürlich ein sehr, sehr weiter Begriff. Und also ich denke, es ist wichtig, hier sich diese einzelnen Themen mal so anzuschauen, um einfach mal zu sehen, wo liegen da auch so die Schwerpunkte im Markt, wo knappern so die Projekte dran. Und da habe ich einige Themen heute mitgebracht. Ich wollte ganz gerne aber nochmal ein, zwei Sätze zu mir als Person sagen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer mich da auch so ein bisschen einordnen können. Ich komme aus der Schmiede der TH Darmstadt, heute TU Darmstadt, habe dort Wirtschaftsinformatik studiert und bin jetzt über 25 Jahre in der IT unterwegs, habe also viel ERP, CRM, Logistik, Compliance, Produktion, Integrationsthemen gemacht und bin jetzt über 3 Jahre in der IoT unterwegs. Wenn wir jetzt mal so uns das angucken, also du hast ja die Frage gestellt, Herausforderungen. Und da ist sicher zum Einstieg mal so ein Thema, über den Begriff an sich zu sprechen. Wenn man ja über IoT nachdenkt, und ich möchte jetzt keine Begriffsdefinitionsdiskussion lostreten, wenn man das aber mal so googelt, dann findet man so 250 bis 500 Millionen Einträge im Netz. Und der Begriff, und das ist mir aufgefallen, wird häufig auch gleichgesetzt mit zum Beispiel Predictive Maintenance. Also das, wo es darum geht, wirklich zu gucken, habe ich ein Problem bei der Maschine, kann ich das vorausschauend denn erkennen und dann auch reagieren. Nur so einfach ist es nicht. Ich habe hier an dem Beispiel, kann man das ganz gut verdeutlichen. Wenn ich so eine Entscheidung treffen möchte, dann muss ich erstmal das Problem definieren. Also viele, die sammeln einfach die Daten und wollen das Problem dann lösen, aber es ist eigentlich entscheidend, vom Problem her auszugehen und dann damit Modelle zu bauen und diese dann auch entsprechend zu nutzen. Wenn ich mit Unternehmen spreche und die mich dann fragen, ja, wie kriegen wir denn dieses Thema in unsere Organisation transportiert, dann sage ich meistens, ja, nehmt Beispiele. Versucht das Management mit Hilfe von Beispielen das Ganze zu verdeutlichen. Und da gibt es so Themen wie, wenn ich so in der Nahrungsmittelindustrie mir das anschaue, dann geht es natürlich dort viel um Erhitzen, um Kühlen. Und wenn ich dort IoT, wenn ich Daten nutze, dann kann ich natürlich Energie sparen. Also das ist so ein Thema und damit auch die Kosten reduzieren. Ein anderes Beispiel in der Industrie, Stahlrohrherstellung, da geht es häufig um Biegungsgenauigkeiten und da kann ich einen Ausschuss zum Beispiel minimieren. Also das sind so Beispiele aus der Praxis, mit denen man auch so den Begriff an sich ein bisschen näher bringen kann und das dann auch erläutern kann.
Ja, das sind schon spannende Beispiele. IoT im Maschinenumfeld, Predictive Maintenance, ich denke mal, ist auch Maschinenbau. Ich denke, weitere Beispiele könnten auch noch Consumer IT sein, wo wir ja gerade dran sind. Ich denke, du hast da eine ganze Reihe von Beispielen. Aber was uns natürlich auch interessiert und wahrscheinlich die Hörer, was sind so die Herausforderungen bei den Projekten im IoT-Umfeld mit Data Science oder Machine Learning, auch mit Predictive Maintenance? Was ist da konkret dann die Problemfälle, die auch ihr lösen möchtet?
Also ein Thema, ist, da geht es immer um die Kosten der Daten an sich. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich Geld ausgebe oder dafür bezahle, dass ich Daten bekomme, sondern da geht es mehr um den Zusammenhang mit dem Umgang dieser Daten. Also stellen wir uns vor, wir öffnen mal so eine Tür und gehen in so eine Fabrikhalle. Also wir sehen viele Maschinen, Menge Bewegung, Menge Aktivität. Und da können wir uns auch vorstellen, wie viel Daten dort entstehen. Wenn ich jetzt diese gesamten Daten mir nehme und die speichere, also transportiere, speichere und dann vielleicht auch IoT-Services verwende, dann kann das extrem teuer werden. Und die Idee ist jetzt dabei, genau dieses Volumen und diese Transaktionen zu minimieren. Und das schaffe ich, wenn ich mit den Daten direkt am Ort der Datenentstehung, sprich an der Edge, dort arbeite und sowohl die Anzahl der Transaktionen, die ich dann in die Cloud schicke, beziehungsweise in mein eigenes Datencenter schicke, minimiere und damit dann auch die Kosten minimiere.
Ja, also nochmal zum Verständnis. Also als Data Scientist normalerweise ist man ja, man hat die Daten da und arbeitet mit denen. Oft in der Praxis kriegt man erstmal gar nicht die Daten, aber wenn man die dann mal da hat, geht man jetzt davon aus, dass die zentral da liegen. Allerdings im IoT-Umfeld ist es ja so, dass die Daten auch woanders generiert werden, ob das dann auf den Maschinen sind, das ist dann der sogenannte Edge, also außerhalb von dem Central Data Lake oder dem Data Lake, wo die Daten dann analysiert werden. Und die Daten jetzt dann reinzubekommen, ist ein Problem in dem Fall. Und gibt es da noch andere Probleme? Also ich denke mal, vielleicht, es gibt da sehr viele Edges, wie ich mir das vorstellen kann. Mhm. Ja, ja. Vielleicht auch verschiedene Datentypen. Wie kann man das dann da am besten machen?
Ja, also du hast hier einen wichtigen Punkt schon hochgebracht, und zwar die heterogenen Datenquellen. Also es ist ja so, du hast unterschiedlichste Maschinen in deiner Fabrik stehen und das jetzt auch insbesondere, wenn du eine hohe Fertigungstiefe hast. Dann ist es ja so, dass du sehr, sehr viel selbst auch machst und damit hast du die Herausforderung, dass du diese unterschiedlichen Maschinenprotokolle sprechen musst, um die Daten auch zu lesen. Also das ist so ein Thema, das natürlich viele, viele Anbieter dort insbesondere Maschinenanbieter dazu auch nutzen, um so eine Art Login-Effekt zu erzielen. Das heißt, dann ist man beim Anbieter und der sagt, okay, wenn du alles jetzt aus meinem Maschinenpark benutzt, dann bin ich hier, ist das natürlich Ende zu Ende auch unterstützt. Wenn ich jetzt da nochmal ein Stück weiter denke und mir überlege, wie so eine klassische Architektur danach aussehen könnte, um genau solche Themen auch zu umgehen, dann ist es so, dass man möglichst eine neutrale Plattform zur Verfügung stellt, mit der ich dann an diese unterschiedlichen Datenquellen herankommen kann. Und diese neutrale Plattform sollte, wenn möglich, horizontal strukturiert sein. So, was meine ich damit? Wenn man sich so eine vertikale Struktur zunächst mal anguckt, dann ist es so, dann sind es Lösungen, bei denen du Visualisierung, Datenpersistenz, sprich Abspeichern der Daten und auch Konnektivität in einer Lösung hast. Das hat natürlich einen ganz entscheidenden Nachteil, denn heute ist es normalerweise so, dass Unternehmen diese Technologie, diese Möglichkeiten schon haben. Man hat irgendwelche Datenbanken, man hat Visualisierungsmöglichkeiten und würde dann, wenn man zusätzlich hier eine vertikale Lösung nutzt, diese Funktionalität duplizieren. Aus meiner Sicht ist es viel spannender und zielführender, horizontale Lösungen und Architekturen zu nutzen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die Daten dort zu lesen, auch maschinenübergreifend, anbieterübergreifend, habe die Möglichkeit, diese Daten direkt zu verarbeiten und danach dann die in einen Data Lake, in eine Cloud, in eine Datenbank zu übertragen und die dort auch persistent zu machen. Das ist, denke ich, ein Aspekt. Und wenn du erlaubst, noch ein anderer Gedanke dazu. Wir haben bisher immer nur über Maschinendaten gesprochen. Daten aus dem ERP, aus dem CRM, aus der Cloud spielen natürlich auch eine Rolle. Das heißt, es geht wirklich darum, dann noch Daten aus diesen unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen und die dann auch zu nutzen.
Und dann natürlich weiter zu analysieren. Wir hatten letztes Mal schon darüber ein bisschen gesprochen gehabt, und zwar, ich denke, das ist auch ein großes Problem, dass wenn jetzt die Daten alle reinkommen in den Data Lake, in die Datenbank, dann liegen die ja da erstmal rum. Und ich will jetzt nicht so viel vorab nehmen. Was ist denn da die Herausforderung, wenn man jetzt die Daten schon ein paar Jahre da liegen hat? Und was sind dann vielleicht auch so Lösungen oder Best Practices, wie man das angehen kann?
Ja, es gibt viele Projekte bei uns, bei denen Unternehmen zu uns kommen und so diese Herausforderungen beschreiben. Wir haben jetzt über viele, viele Jahre Daten gesammelt und haben natürlich jetzt viele, viele Terabytes an Daten auch zentral abgelegt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit den Daten? Brauchen wir denn überhaupt alle Daten? Generieren die denn für uns als Unternehmen Mehrwert? Und da hatte ich ein interessantes Beispiel, da war ich mit so einem Chief Data Architect zusammen und der sagte mir, der hat ein schönes Bild dort auch gezeichnet, der hat das also übersetzt vom Englischen Data Lake in den Datenteich und er sagte zu mir, also Herr Schwab, ich habe jetzt eine Menge Fische in den Teich überführt, ich finde aber meine Fische nicht mehr. Ja, das heißt, das Problem ist, dass man viele, viele Daten hat und dann letztendlich den Mehrwert dort nicht mehr rausziehen kann. Und er sagte dann zu mir, gibt es denn nicht Möglichkeiten, bei denen wir diese Daten, bevor wir sie in den Data Lake hineinpacken, also bevor ich meinen Fisch dort reinsetze, die nicht sofort zu analysieren, damit ich wirklich nur die Daten dort habe, die mir am Ende auch Mehrwert generieren, die ich dann am Ende auch gebrauchen kann.
Ja, da kommen wir wieder zu der Frage, zu der spannenden, was schon seit Jahren um sich geht, also vor 7 Jahren, wenn ich zurückerinnere, da war einfach die Strategie, alle Daten reinzulegen in den Data Lake und dann drauf zu hoffen, dass man irgendwann den Goldnugget findet aus den Daten, deswegen lieber alles speichern. Jetzt sagst du, und ich sehe auch den Trend, dass man die Daten vielleicht vorher schon filtern soll und zu schauen, welche Daten man mir überhaupt reinlässt. Was ist da dann der Grund da dafür?
Ja gut, wir hatten ein Thema schon, das sind die Kosten. Also ich kann natürlich Kosten minimieren. Ich kann die Daten vorbereiten, sprich ich kann sie harmonisieren. Ich habe ja unterschiedliche Datenquellen in unterschiedlicher Frequenz an unterschiedlichen Maschinen. Das heißt, hier besteht die Möglichkeit der Harmonisierung. Ich kann die Daten anreichern, ich kann bereinigen, kann also damit die Datenqualität heben. Und damit auch die richtige Granularität der Daten erzeugen. Und das ist ja ein entscheidender Punkt, wenn es darum geht, Maschinenmodelle, also KI, Maschinenmodelle zu trainieren und die dann auch später auszuführen. Weil das Entscheidende ist heute, und das höre ich von vielen, vielen Unternehmen, ist wirklich die richtige Datengranularität und die richtige Datenqualität zu haben. Und das macht dann auch ein gutes Maschinenlernmodell oder eine gute KI aus.
Ja, also Trend geht ganz klar weg von alle Daten rein zu vorher Daten richtig auszuwählen, Qualität zu sichern. Ich denke mal, auch ein Grund ist, dass die Cloud-Anbieter vielleicht nicht so günstig sind, wie man am Anfang denkt. Also oft heißt Cloud ist günstiger, aber man sieht, dass dann sehr viele Server einfach aufgesetzt werden. Die laufen dann und wenn die Daten da sind, dann brauchen die natürlich auch Strom oder die generieren dann auch die Kosten, was dann auch wieder zu dem Trend hingeht, die Daten besser zu strukturieren, dass man sie wiederfindet, dass die Kosten reduziert werden. Ich denke mal, das sind da ganz interessante Punkte. Dann hast du vielleicht noch ein paar Projektbeispiele, vielleicht von der Projektdurchführung.
Also wenn ich so an die Durchführung denke, dann denke ich, sind folgende Punkte relevant oder auch wichtig, über die ich kurz nochmal sprechen wollte. Und zwar, wenn ich so ein Engagement beginne, dann ist es zentral, nicht nur über die Technologie sich Gedanken zu machen, sondern es geht dann darum, auch eine gewisse Vision zu haben. Weil ich sonst beginne in diesem Engagement und dann relativ schnell auch frustriert bin, weil das Ganze ins Stocken gerät. Also ich muss mir sehr, sehr früh Gedanken darüber machen, welche Teile ich implementieren möchte, sprich, welche werthaltigen Use Cases es denn gibt, und um dort dann eine Art Portfolio oder, wie man neudeutsch sagt, so ein Backlog aufzubauen. Und damit sollte man früh beginnen. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist dann wirklich ein Business Case zu entwickeln. Und das ist für mich fast noch wichtiger als über eine gute, funktionierende Technologie dann auch nachzudenken, sondern ich brauche das, um mein Management auch zu überzeugen, dass das, was ich plane, wirklich werthaltig ist. Und da gilt es dann auch, sich unterschiedliche Wertetreiber anzugucken in der Vorbereitung. Und wenn man so über Produktion nachdenkt, dann wird jeder, der jetzt zuhört, der aus der Produktion kommt, natürlich sofort an den OEE denken, die Overall Equipment Effectiveness. Das ist, denke ich, ein Startpunkt, den man wählen kann, um ja Qualität, Leistung und Ausschuss auch zu messen. Wenn ich da mal ein Kundenbeispiel bringen darf, also wenn ich an Spritzgussmaschinen zum Beispiel denke, da gibt es diese Düsen, die häufig dort auch ausfallen. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel reduzieren kann, dann, dass die Maschine ausfällt, dann habe ich natürlich einen riesen Vorteil. Oder ich habe vorhin schon das Beispiel aus der Stahlindustrie gebracht, wenn ich Biegungen optimieren, wenn ich dort die Qualität erhöhen kann, dann reduziere ich natürlich Ausschuss. Und das sind so Themen, die dort sicher eine Rolle spielen. Es gibt noch andere. Also wenn ich jetzt an Energie denke, aktuell diskutiert ja jeder, kann ich Energie sparen? Wie sieht's mit CO2 aus? Und wenn ich da ran möchte und das optimieren möchte, brauche ich Daten. Also wenn man sich so vorstellt, ich habe eine Maschine und die kühlt und ich habe Stillstandzeiten und jetzt habe ich nicht nur eine, sondern ich habe 100 Maschinen in einem Werk und dann habe ich nochmal 50 Werke. Und wenn ich dann alleine pro Maschine eine Stillstandzeit von 5 Minuten, 10 Minuten reduzieren kann und das bezogen auf das gesamte Unternehmen und dann bezogen auf die Energie, die ich dort einspare, dann ist das ein riesen Cost-Case, den ich dort generiere. Also das ist ein Thema, das ich oder das alle eigentlich sich am Anfang angucken sollten. Und da gibt es noch andere Wertetreiber, die eine Rolle spielen. Also wenn ich darüber nachdenke, ich möchte Innovationen in meine Produkte hineinbekommen, dann ist natürlich wichtig zu verstehen, wie ein Kunde von mir meine Maschine nutzt. Weil dann kann ich zum Beispiel die Traglast verbessern, dann kann ich vielleicht die Geschwindigkeit der Maschinen verbessern und. Das sind so zentrale Dinge, die neben der Technologie aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Business Cases. Das ist, hört man jetzt immer wieder, ein Hot Topic sozusagen. Also früher hat man auch angefangen, einfach mal loszulegen, Data Science Team aufzubauen und dann zu schauen, was nach 2, 3 Jahren rauskommt. Allerdings ist es immer wichtiger, mit einem Business Case anzufangen. Ansonsten würde ich nicht empfehlen, überhaupt loszulegen. Es geht sonst nach hinten los sozusagen. Hast du noch weitere Tipps in der Projektdurchführung oder vielleicht noch weitere Beispiele, wie man das optimieren kann?
Also es gibt jetzt noch ein paar Themen, die, denke ich, auch noch wichtig sind. Und zwar, wenn ich jetzt an das Projekt denke, dann brauche ich ja Ressourcen. Und in fast allen Projekten hast du natürlich die Diskussion, haben wir genug Ressourcen, haben wir die richtigen Skills on board? Und das ist natürlich ein Thema, das immer wichtiger wird. Also man spricht ja jetzt so über War of Talents und das betrifft natürlich alle Unternehmen und insbesondere die IT. Da ist es, denke ich, wichtig, erstens die richtigen Werkzeuge zu haben, damit die IT effizient dort arbeitet. Aber das ist jetzt nichts Neues. Wichtig ist jetzt, gibt es Werkzeuge, bei denen die Fachseite denn mitarbeiten kann und auch hier mit Dinge konfigurieren, mit Dinge zur Verfügung stellen kann, also in Richtung Low-Code, No-Code zu gehen. Das ist so ein Aspekt, der immer prominenter wird. Und Gartner hat auch vor 2 Wochen dort eine interessante Präsentation hier gehalten, und zwar genau mit dem Thema, wie werden so Entwicklungen über die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre sich verändern. Und da war das ein zentrales Thema. Das ist eins, das ist also die Ressourcen. Das zweite sind die Skills. Da habe ich auch im Projekt einen spannenden Ansatz gesehen, und zwar, dass man erstmal Kompetenzcenter aufbaut. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Aber was das Unternehmen gemacht hat, das hat einen sogenannten rollierenden Ansatz implementiert. Und zwar hat man sich von der Fachseite und von der IT-Ressourcen geholt, dort diese im Kompetenzcenter konzentriert Know-how aufgebaut und die dann aber wieder zurückrolliert in die Linie und wieder neue Ressourcen reingeholt. Das heißt, ich habe dann immer ein breiteres Spektrum an Ressourcen und vor allen Dingen auch viel, viel mehr Know-how in der Breite. Und damit kann ich die Themen natürlich auch viel besser ausrollen und habe eine höhere Akzeptanz. Also das fand ich ein ganz spannender Ansatz. Und dann vielleicht nochmal final so ein paar technische Aspekte in dem Zusammenhang. Insbesondere, du hattest das Thema Edge angesprochen. Was sind da noch so die Vorteile? Da vielleicht nochmal 3 benannt. Erstens das ganze Thema Datensicherheit. Also wenn ich jetzt alles in die Cloud packe, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das, was alle im Unternehmen wollen oder was der Kunde von mir will, sondern da ist auch so das Bestreben, die Daten am Ort der Datenentstehung zu belassen. Das ist so das Erste. Das Zweite ist die Latenzzeit. Und zwar gibt es Use Cases, bei denen kann ich nicht in die Cloud gehen, dort vielleicht ein KI-Modell ausführen und wieder zurückkommen, sondern da ist es zwingend notwendig, schnell zu reagieren, um dann vielleicht im Rahmen der Sicherheit sicherzustellen, dass eine Person nicht diese Maschine in einer gewissen Art und Weise bedient oder in den Raum zum Beispiel reingeht. Und dann das dritte Thema sind Bandbreiten, die natürlich weltweit nicht überall gleich sind. Sprich, ich kann nicht die Terabytes von Daten ständig übertragen, sondern muss mich dort auch ein bisschen zurücknehmen. Also das waren nochmal so technische Dinge, Herausforderungen, die es dabei dann auch noch zu beachten gilt.
Ja, ist ein spannender Einblick. Also was ich auch klasse finde, sind die 2 Punkte zum Verbessern mit Low-Code, No-Code und die rollierende Systeme. Also ich sehe es auch mit rollierende Systeme. Oft, ich weiß es nicht, können wir gleich nochmal drauf eingehen, was du dazu meinst. Ich sehe es oft auch, dass eher von IT oder von Data Science in die Fachabteilung rein rollieren. Und dann da Know-how aufbauen oder halt diese Fachkompetenz anschauen, was natürlich wichtig ist im Data Science Bereich. Man kann jetzt nicht einfach nur Analysen machen, sondern muss auch wissen, was man sucht und mit denen dann zusammenarbeitet. Ist es da aus deiner Sicht auch die umgekehrte Richtung möglich, dass jetzt jemand vom Fachbereich dann zur IT geht? Wäre das auch vorstellbar?
Absolut. Also das sind so Themen, bei denen einfach diese Grenzen jetzt, ich möchte nicht sagen eingerissen werden, weil es, weiß nicht, ob es da jetzt so Grenzen gab, aber das ist absolut ein Thema, dass man da fließend von der einen auf die andere Seite eigentlich geht und insgesamt das Know-how für das Unternehmen natürlich steigert. Also das ist spannend, und insbesondere wenn ich dann auch neue Kolleginnen und Kollegen in so einer Organisation habe, die vielleicht auch mit ein bisschen mehr noch an technischem Verständnis dort reinkommen, dann und auf der anderen Seite mit Business-Verständnis, dann macht es diesen Kolleginnen und Kollegen auch unheimlich viel Spaß, da mal breiter das Thema zu betrachten und sich selbst als Person weiterzuentwickeln. Also ganz, ganz, finde ich, ein ganz, ganz spannender Ansatz.
Ja, absolut spannend. Und ich glaube auch, es gibt sehr viele Grenzen, vielleicht nicht gerade gezogen, aber auch, die man gar nicht sieht in Unternehmen, die sich vielleicht über Jahre entwickelt haben. Da gibt es überall Grenzen, und es ist immer wieder gut, auch im Data Science Bereich, die zu überwinden, Mehrwert zu schaffen, wahrscheinlich nicht nur im Data Science Bereich, auch in anderen Bereichen ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke auch traditionell, ein paar Jahre zurückgeht, da war ja die IT und Fachbereich, glaube ich, komplett getrennt, und das vermischt sich immer mehr, und dann kann man natürlich auch mehr Wert draus generieren. Vielleicht auch nochmal Low-Code-Beispiele oder Low-Code zu dem Thema. Hast du da noch ein paar Beispiele, wie das Ganze stattfinden kann? Also ich stelle mir das jetzt einfach so vor, man hat einen Python-Programmierer und der schreibt seinen Code, und dann hat man natürlich irgendein Tool, das man vielleicht nur noch mit Drag und Drop dann zusammenziehen kann und dann natürlich nicht mehr komplett Python programmieren muss oder C++ oder direkt am Compiler sozusagen, sondern dann wirklich eine schöne GUI hat und jemand, der jetzt vielleicht nicht Informatik studiert hat, das dann auch machen kann. Oder wie siehst du da die Beispiele da dazu?
Genau, das ist die Idee, René. Und zwar gut ist, wenn diese Werkzeuge Bibliotheken mitbringen. Das heißt, ich habe so Module, die ich aus einer Bibliothek nutzen kann und mir dann visuell solche Prozesse zusammenbauen kann. Das beginnt bei dem Lesen von Daten unterschiedlichster Protokolle, über ja die Themen, die wir vorhin hatten, hinsichtlich Harmonisierung bis hin zu Kalkulation von KPIs, dass ich das quasi wie im Excel machen kann, so eine Formel dort mit eingeben kann, und damit wird das schon werden die Resultate ermittelt. Also das verstehe ich darunter, und da kann ich natürlich auch sehr sehr schön jetzt nicht nur Maschinen integrieren, sondern kann damit auch Systeme, also ERP-Systeme, CRM-Systeme, Datenbanken in der gleichen Art und Weise so auch zusammenbringen und unterschiedlichste Use Cases visuell implementieren und nicht mehr per Coding, also reines Python, reines C-Sharp oder andere Programmiersprachen.
Und da will ich jetzt doch vielleicht, wir haben gesagt, wir machen keine Werbung für dein Unternehmen direkt, aber vielleicht, weil das einfach so ein spannendes Thema ist, vielleicht doch nochmal eingehen. Ich denke mal, das macht euer Produkt auf dem Node. Also ich finde das wirklich spannend, dass man vom Data Lake weggeht, dass dieses dann auf dem, zum Beispiel im Edge-Node installiert wird, alles in einem Container, so ein Docker-Container, wo es vorgefertigt ist. Und ich glaube dann auch mit einer Visualisierung, dass man die ganzen Streams und Libraries dann auch zusammenklicken kann oder die ganze Komplexität dann vereinfacht. Ich denke mal, das ist auch ein spannender Trend, in welche Richtung es dann in der Zukunft gehen kann. Hast du vielleicht dazu noch ein paar Informationen oder Ideen?
Ja gut, wenn du jetzt die Technologie ansprichst, dann ist es in der Tat so, dass es dort jetzt verschiedene Bereiche gibt in so einer Lösung. Der erste Bereich ist genau diese Konfiguration, das heißt visuell das zusammenzubauen. Dann geht es natürlich darum, das Ganze auch zu testen. Und ein weiterer entscheidender Punkt ist die Verteilung, das heißt Deployment. Ich brauche natürlich die Möglichkeit, diese Logik jetzt nicht nur auf eine Maschine individuell dorthin zu transportieren, sondern es ist wichtig, dass ich hier einen sehr, sehr effizienten Mechanismus habe, mit dem ich ja quasi per Knopfdruck so ein Stück Low-Code nehme und das dann auf 10, 100 oder 500 Maschinen dann auch verteilen kann. Also das ist, denke ich, wichtig, und das Ganze muss ich natürlich am Ende auch überwachen. Das heißt, ich muss sehen, welche Edge sich gerade wie verhält und was dort auch passiert. Also das ist so die Idee, die dahinter steckt, und das ist auch so die Idee, die Crosser dort unterstützt.
Ja, sehr, sehr spannende Themen oder Ideen. Ich denke auch in zwei Richtungen ist es sehr spannend, weil ich sehe es immer wieder, was du schon gesagt hast, also die Ressourcen sind knapp in Unternehmen, Data Scientists werden nicht gefunden, was man immer wieder hört, es kommen neue Studenten sozusagen, neue Arbeitnehmer von den Unis, da gibt es wirklich, sagen wir, guten Nachschub, gute Ausbildung. Allerdings sind dann die komplexen Systeme, wenn man alles selber entwickelt und vielleicht auch ein Legacy-System hat, der vielleicht Entwickler hat es vor 2 Jahren entwickelt, sehr komplex, ist jetzt gegangen, vielleicht ein anderes Unternehmen gewechselt, es kommt ein neuer und der kommt dann halt nicht so schnell rein, dann hat man da die Systeme, muss die umstellen. Hat vielleicht auch neue Technologien, ist schon eine Herausforderung und da kann dann wirklich Low-Code helfen, dass man das Ganze zusammenklickt. Also es ist wirklich ein sehr großes aktuelles Thema momentan Unternehmen, ob man lieber in Richtung fertige Lösung geht, hat natürlich dann auch Nachteile. Das können wir hier natürlich auch nochmal kurz erwähnen. Also generell, wenn man es entscheidet, ein fertiges Produkt zu nehmen, dann ist man oft vielleicht auch ein bisschen limitiert bei manchen Produkten, dass man da ein bisschen gefangen ist. Und deswegen wollen manche vielleicht eher programmieren. Aber ich denke, da kommt auch ziemlicher Druck, weil die Ressourcenknappheit einfach da ist, dass jetzt immer viel mehr Firmen dann in automatische Lösungen gehen. Das ist auch von Beispielen Amazon Cloud. Ob man jetzt sagt, man entwickelt das ganze System selber in Python oder nimmt man jetzt komplett SageMaker out of the box. Das sind immer wieder die Entscheidungen. Da gibt es natürlich dann eine ganze Reihe von Tools, wo dann auf die Ebene von Low-Code gehen.
Mhm. Nee, das stimmt. Also und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar jetzt auch die Kombination Standards zu nutzen und selbst auch Logik in Python oder in anderen Programmiersprachen zu implementieren. Und wenn sich jetzt die Zuhörer sich so Systeme anschauen, dann ist es wirklich wichtig, dass beide Aspekte erfüllt sind, sprich, dass ich auch meinen eigenen Code dort integrieren kann, dass aber an dem Gesamtprozess, also am DevOps-Prozess, nichts ändert. Also das ist, denke ich, ein wichtiges Kriterium, dass ich nicht nur programmiere und nicht nur Low-Code habe, sondern hier auch die Dinge gut kombinieren kann.
Ja, das sind sehr schöne Tipps. Hast du noch mehrere Tipps, wenn man jetzt so ein Produkt vielleicht auswählt, wenn man sagen würde, mache ich jetzt alles selber oder ich nehme ein fertiges Produkt? Also eins ist, man sollte sich nicht auf eins komplett festlegen, also nicht nur sich reinziehen lassen. Also wir sind jetzt selber in einem Projekt in dieser Entscheidung, haben dann auch gesagt, klar, oft ist es so, dass man bei Amazon doch reingezogen wird und dann sagt, jetzt muss man vielleicht nur diese Systeme machen und andere haben vielleicht mehr Flexibilität. Ich denke, es geht auch oft in die Richtung von flexiblen Anwendungen. Hast du noch andere Tipps für die Entscheidung, was da wichtig ist?
Ja gut, wenn ich jetzt so rein an die Entscheidung denke, dann, wir haben schon einige Themen angesprochen, also was jetzt so diese Flexibilität angeht, was du gerade gesagt hast, in Richtung, wie kann ich meine Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort auch begeistern, wie kann ich das Know-how aufbauen, wie kann ich den Mehrwert vor allen Dingen im Unternehmen darstellen. Das heißt, wenn ich dann überlege, was für ein Tool nutze ich, ist es wichtig, dass der gesamte Business Case dann auch funktioniert. Neben den Themen der Entscheidung wollte ich noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie man dann sinnvollerweise auch anfängt. Also wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe oder entschieden habe, ja, das System A oder B nutze ich und dann vielleicht einen Piloten mache oder ein Proof of Concept, wie man heute ja auch sagt, dann wieder zu dem Punkt, bitte 1, 2, 3 werthaltige Use Cases definieren. Das ist so der Einstieg. Dann zu dem Ressourcenthema wirklich ein Product Owner aus der IT und aus dem Business, dass ich hier wirklich auch Know-how aufbaue auf beiden Seiten. Dann ein Zeitfenster von 4 bis maximal 6 Wochen definieren, in dem diese 1, 2, 3 Use Cases auch werthaltig Ende zu Ende auch umgesetzt werden, damit ich auch dort was präsentieren kann. Und dann der entscheidende Punkt, ich brauche eine Idee, wie ich dann weitermache. Ja, also wie ich das wirklich dann auch umsetze, in die Breite bringe und mehr noch mache als nur diese 3 Dinge, die ich am Anfang umgesetzt habe. Also das ist so ein Tipp für den Einstieg. Dann diese Geschäftssicht, das haben wir jetzt auch schon mehrfach diskutiert, also mehr diesen Wertegedanken mehr in den Vordergrund stellen. Und dann nochmal final ein Gedanke, und zwar, was viele jetzt auch diskutieren, ist diese sogenannte hybride Architektur. Das heißt, wenn ich mit einem ganz bestimmten Use Case komme und den umsetzen möchte, dann wäre es natürlich toll, wenn ich nicht von Anfang an entscheiden müsste, ob ich an die Edge gehe, also an die Maschine in dem Fall, oder in meine IT, also in mein SAP-System oder in die Cloud. sondern die Flexibilität habe und sagen kann, okay, dieser Use Case macht Sinn an der Edge, weil ich nicht genug Zeit habe, um in die Cloud zu gehen. Dieser andere Use Case, den setze ich in der Cloud um, weil ich dann vielleicht dort andere Services zur Verfügung habe. Oder ich kombiniere beides. Ja, und das ist so ein Thema, was ich auch allen so ein bisschen ans Herz legen wollte, ist zu überlegen, da maximale Flexibilität bezogen auf die Architektur auch zu implementieren, sicherzustellen.
Genau, und das dann die Architektur jetzt auch im Zusammenhang von IoT, dass man dann natürlich auch die Edge hat und den zentralen Data Lake sozusagen oder die zentrale Cloud, wo dann die Daten zusammenlaufen. Ja, sehr schön. Und auch zur Auswahl von den Tools kann ich nur bestätigen, das ist wirklich ein Vorgehen, was wirklich am besten ist. Die Tipps sind da wirklich super wertvoll für jeden, der ein Tool auswählt und sollte sich dann auch wirklich daran halten. Ansonsten hast du jetzt noch zum Abschluss, können wir nochmal drei Tipps machen, die du mitgeben möchtest, vielleicht nochmal zusammenfassen. Wir sind jetzt ja einige Tipps durchgegangen. Vielleicht auch nochmal Tipps für Data Scientists, die jetzt vielleicht mal anfangen wollen, reinzukommen in diese Richtung. Ich denke mal, da haben auch einige Zuhörer, was da noch spannend sein könnte.
Ja, also für natürlich speziell jetzt für die Teams, die sich mit dem Erstellen von Maschinenmodellen beschäftigen, ja, einfach mal sich die Möglichkeit auch angucken, wie kann ich einfach die Daten vorbereiten, um jetzt Modelle auch zu trainieren. Das ist so das eine. Und die dann auch auszuführen, um dann aber im nächsten Schritt diese Modelle auch zu nehmen und nicht jetzt unbedingt immer in der Cloud diese auszuführen, sondern auch zu gucken, ob ich denn die nicht auch an der Edge direkt umsetzen und ausführen kann mit all den Vorteilen, die wir vorhin ja schon andiskutiert haben. Also das wären sicher so Aspekte aus Sicht von Data Science, um dort vielleicht noch schneller, noch effizienter auch dort voranzukommen in Projekten.
Genau, also dass man sagt, Daten sind in der Edge und braucht da nicht so viele Daten übertragen, kann dann wieder Kosten sparen, wenn man die schon vorher aggregiert hat, vielleicht auch die Vorhersagen gemacht, auch wieder ein sehr spannendes Thema, was auch sehr aktuell ist. Ja, Kai, vielen Dank für die Teilnahme an den Podcast. Es hat wirklich Spaß gemacht, neue Einsichten im Bereich für IoT, was da die Herausforderungen waren, auch nochmal mit Low-Code, rollierende Systeme und vielen mehr Tipps. Also nochmal herzlichen Dank, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen oder hören uns mal wieder.
Vielen Dank, René. Alles Gute.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.